Und es gibt ja ein ganz berühmtes Bild von Leonardo da Vinci, das wir sicher alle kennen, das die Szene im Abendmahl darstellt und vor allem diese herausfordernde Frage von Jesus, oder wo er gesagt hat, einer von euch wird mich verraten. Und alle fragen sich, Herr, bin ich es? Und genau diese Szene, die hat Leonardo da Vinci dargestellt. Er hat es von 1494 bis 97 dieses Gemälde erstellt. Man kann es heute noch in Mailand begutachten. Man sagt, der Prior des Klosters, also der Vorsteher, der Leiter des Klosters, er hatte Leonardo sehr viel Druck und Mühe und war sehr unfreundlich zu ihm. Warum? Weil Leonardo desweilen einen halben Tag oder mehr nichts gearbeitet, sondern nur gedacht und betrachtet und über dieses Bild nachgesonnen hätte. Die anderen im Garten, die würden schließlich auch den ganzen Tag hacken, warum er denn den Pinsel immer wieder weglegen würde. Und der Prior hat sich dann beim Herzog beschwert und der Herzog wusste schlussendlich mit all dieser Qual des beständigen Schwerens nichts Besseres, als dann Leonardo einmal kommen zu lassen. Und Leonardo wusste, der Herzog, das ist ein gescheiter, weiser Mann. Und er sagte zu ihm, erhabene Geister, bisweilen, wenn sie etwas schaffen, dann schaffen sie etwas, wenn sie am wenigsten arbeiten. Nämlich wenn sie erfinden, vollkommene Ideen ausbilden, die die Hände dann schlussendlich ausdrücken und darstellen, der Dinge, die schon im Geiste konzipiert sind. Und er sagte dann weiter zum Herzog, zwei Köpfe wären es, die ihm noch fehlten. Der von Christus, von welchem er nicht auf Erden suchen wolle und von dem er nicht glaube, dass seiner ein Bildungskraft, jene Schönheit und himmlische Anmut vorschweben könne, die der menschengewordenen Gottheit gezieme. Eine Ehrfurcht, Christus darzustellen. Der andere, sagte er, das sei Judas, über den er nachdenke. Ihm scheine es unmöglich, passende Gesichtszüge für jenen zu finden, dessen trotziger Geist so vielfach empfangene Wohltaten für einen Schluss trotzdem in fähig gehalten hat, seinen Meister, den Retter der Welt zu verraten, nach diesem indes wolle er suchen. Und finde er nichts Besseres, so bleibe ihm es, den lästigen, taktlosen Prior gewiss dort zu verewigen. Ja, Brot und Wein im Abendmahl. Brot und Wein spielen im Abendmahl eine ganz zentrale Worte, vor allem zentral die Worte, die Jesus gesprochen hat. Zerbrochenes Brot, zerdrückte Weintrauben, der Kelch, in dem dieser Wein gereicht wurde. Brot und Kelch sind zentral in den Formulierungen von Jesus. Wir werden heute keinen Wein austeilen, sondern wenn, dann Saft, auch nicht in einem großen Kelch, sondern in vielen kleinen Kelchen. Worum geht es beim Abendmahl? Das wollen wir heute Morgen so ein Stück für uns verinnerlichen. Psalm 34, Vers 9, da heißt es, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Ich wünsche mir heute Morgen, dass wenn wir das Mahl feiern, dass wir in diesem Schmecken und Sehen etwas wahrnehmen von der Gewalt dessen, was Jesus uns da zum Gedächtnis hinterlassen hat. Ja, im Abendmahl, da wird bewusst, was Jesus für dich, für mich, für uns getan hat. Der Fokus liegt gar nicht auf Brot und Wein, der Fokus liegt auf Jesus. Heute Morgen geht's um Jesus. Es geht nicht um Brot und Wein, es geht um Jesus. Das tut, sagt er, zu meinem Gedächtnis, tut es immer wieder. Warum? Damit uns gegenwärtig ist, was er für uns getan hat. Zum Gedächtnis. Gedächtnismahl. Ich bin eigentlich damit groß geworden, auch genau diesen Begriff zu verwenden. Ich habe mich ehrlich gesagt schwer getan, hierher zu kommen, und wir haben immer vom Abendmahl gesprochen. Ich liebe den Begriff Gedächtnismahl. In der Zwischenzeit habe ich nachgelesen, im Korintherbrief, im 11. Kapitel, da nimmt Paulus genau diesen Begriff, das Abendmahl des Herrn. Aber ich liebe das zum Gedächtnis, darum geht es, im Gedenken. Was gedenken wir im Abendmahl? Brot. Jesus hat sein Leben, seinen Leib für uns dahin gegeben. Das Weizenkorn, das in die Erde fallen muss, damit daraus ganz viele Körner, Ähren entstehen, die wiederum zermahlen werden, zerrieben und aus dem Mehl dann Brot gebacken. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Wein. Wein in der Erinnerung an diesen neuen Bund, der durch das Blut von Jesus gestiftet worden ist. Trauben, die geerntet werden, die dann gekeltert, so richtig zermatscht, gepresst werden, und daraus fließt etwas. Da merken wir, auch da ist eigentlich ein ganz schmerzhafter Prozess, der dem zugrunde liegt, der Kelch. Jesus trinkt diesen Kelch, diesen bitteren Kelch des Leidens für uns, und dadurch entsteht Neues, ein neuer Bund. Ja, Jesus hat sich hingegeben, er hat sich brechen lassen, und die Bruchstücke, das Zerbrochene unseres Lebens wird heil in dem, der sich für uns hingegeben hat. Verletzte Seelen, tiefe Wunden werden heil bei Jesus. Daran erinnern wir uns heute Morgen im gebrochenen Brot und in diesem Kelch, in dem Wissen, da ist viel Schmerz darin gelegen, dass wir heil werden. Ja, warum Brot und Wein im Abendmahl? Haben wir uns vielleicht schon einmal gefragt. Ein paar Gedanken habe ich dazu schon erwähnt. Wir feiern das Abendmahl, weil Jesus es gestiftet hat. Er sagt, das tu zu meinem Gedächtnis. Paulus, er sagt im Korintherbrief, ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Ja, ich habe es von dem Herrn empfangen. Der Herr Jesus in der Nacht, da verraten ward, da nahm er das Brot, er dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Es geht um Jesus in diesem Mahl. Jesus feierte dieses Mahl, so lesen wir es in drei Evangelien, in den sogenannten Synoptikern, in Matthäus, Markus und auch im Lukas. Johannes hat eine längere Zeit der Abschiedsreden, er konzentriert sich eher auf die Fußfassung, die letzten Reden, und beschreibt jetzt so dieses Abendmahl gar nicht so im Detail, aber die anderen drei Evangeliumsschreiber tun es. Jesus feierte dieses Mahl, dieses Passamahl mit seinen Jüngern vor der Kreuzigung. Im Passamahl, da erinnerten sich die Juden daran, an diese Zeit der Gefangenschaft in Ägypten und diese Zeit der Befreiung aus dieser Gefangenschaft. Es war das letzte Mal, das letzte Essen, das sie in ihrer Gefangenschaft zu sich genommen haben. Und es war dieser Ausblick hinaus auf das Herrliche, auf das Kommende. Und Gericht stand über Ägypten. Aber Gott hatte gesagt, schlachtet ein Lamm und bestreicht damit die Türpfosten eures Hauses. Und das Gericht wird an euch vorübergehen, wo immer dieses Blut an den Türpfosten gestrichen ist. Und so war das, Gott geht vorüber, weil der Mensch heil und geborgen ist in diesem Gott. Und da entdecken wir etwas von dieser Großartigkeit schon des Hintergrundes vom Passa. Gleichzeitig ist es ja interessant, dass wir gar nirgends lesen in den Evangelien, dass sie das Lamm gegessen haben. Und man muss sich fragen, ob sie das überhaupt gegessen haben. Weil Jesus, er ist dieses Opferlamm. Und am nächsten Tag im Tempel, da war nämlich dieser Zeitpunkt, wo die Opferlämmer im Tempel geschlachtet wurden. Und zu jener Zeit starb Jesus am Kreuz, er das vollkommene Lamm. Und da merken wir, Christen feiern nicht Passa. Christen feiern das Abendmahl. Und Jesus weist im Abendmahl weit über das Passa hinaus. Es deutet auf ihn hin, aber er vollendet es. Deshalb feiern wir heute nicht Passa. Wir feiern das Mahl des Herrn. Wir kommen zu seinem Tisch. Was lernen wir miteinander im Abendmahl? Texthintergrund dazu für mich ist 1. Korinther Kapitel 11. Vielleicht könnt ihr zu Hause mal den ganzen Text lesen. Ich werde darauf eingehen. Es beginnt ja schon früher, vor diesen Versen, die wir gelesen haben. Es beginnt schon ab Vers 17. Und ich nehme uns ein bisschen mit hinein in die Situation der Korinther und daraus lernen wir etwas für das Abendmahl. Der erste Gedanke: ist das Abendmahl für Vollkommene oder für Bedürftige? Jesus feiert, das können wir doch wahrnehmen, dieses Mahl mit einer unvollkommenen Jüngerschar. Und Paulus hat dies genau so formuliert, das sagt der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, da nahm er das Brot. Jetzt war es ja nicht nur der Judas, der ihn verraten hat. Auch ein Petrus hat ihn verleugnet. Am Kreuz, da war nur der Johannes. Alle anderen hatten die Flucht ergriffen. Und da merken wir, diese ganze Jüngerschar war Teil dieser Gruppe, die gar nicht vollkommen waren. Die so bedürftig waren. Und mit dieser Gruppe von Jüngern feiert Jesus dieses Mahl. Das ist doch schon irgendwie bezeichnend. Mit einer Gruppe von Menschen, die ihn alsbald verleugnen wird. Kurz davor, da hatten sie noch gestritten, wer von uns ist denn der Größte? Wer darf ganz nah dann im Reich der Himmel bei Gott sitzen? Darüber hatten sie gestritten. Und Jesus wäscht ihnen die Füße. Er tut den geringsten Dienst überhaupt. Und in diesem Kontext feiert er mit ihnen das Mahl. Da merken wir, selbst der größte Verräter hat bei Gott einen Raum der Gnade. Und da spüren wir etwas von dem, was Jesus bewegt hat. Das Abendmahl ist für Bedürftige. Nicht für Vollkommene, die sagen, ich brauche gar nichts, ich bin schon vollendet. Und Jesus hat gesagt, mich hat herzlich verlangt, dieses Mahl mit euch zu feiern. Genau mit dieser Gruppe von Menschen. Mit jedem Einzelnen, da war keiner ausgeschlossen, mit denen wollte er dieses Mahl feiern. Mich hat herzlich verlangt. Es verlangt mich herzlich nach meiner Frau, aber zurzeit auch ganz herzlich nach unserer kleinen Luisa. unsere Enkeltochter. Die ist diese Woche 4 Wochen alt geworden. Und es gibt beständig Bilder, wenn mal 2 Tage nichts kommt, dann sage ich, schreibe ich, ich habe Entzugserscheinungen. Dann schicken sie wieder ein kleines Video und dann sehe ich die Luisa und denke, Mann, die hat sich schon verändert, ich habe sie schon 3 Wochen nicht gesehen. Herzlich verlangt heute Nachmittag, wird uns nichts aufhalten. Jesus sagt zu seinen Jüngern, es hat mich herzlich verlangt. Mit genau dieser Gruppe von Menschen. Und da spüren wir doch heute Morgen, dass wir da eingeladen sind, dass Gott niemand aus, sondern uns einlädt. Das ist der erste Gedanke. Der zweite Gedanke, Jesus ist der Gastgeber. Er lädt ein. Paulus redet in 1. Korinther 10 und 11, ist übrigens interessant, beide Kapitel zu lesen, die behandeln diese Thematik des Abendmahls. Da redet er vom Tisch des Herrn oder, wie schon erwähnt, vom Abendmahl des Herrn. Also das Abendmahl ist kein Mahl der Kirche und auch nicht ein Mahl der Menschen. Jesus selber ist Gastgeber. Auch heute Morgen ist Jesus Gastgeber. Er lädt uns ein, zu seinem Tisch zu kommen. Wir sind geladene Gäste, jeder einzelne von uns. Er bietet es uns an, wir dürfen zu seinem Tisch kommen. Wie es in diesem Text heißt, für euch, sagt er mehrmals, für euch mache ich das, zu meinem Gedächtnis, dass ihr an mich denkt. Also im Mahl, da lädt uns Jesus ein. Wir dürfen kommen, wir dürfen in dieser bewussten Weise teilhaben an dem, was er für uns getan hat. Nicht gedankenlos merken wir. Wenn wir zum Tisch kommen, wo Jesus ist, da können wir ja gar nicht gedankenlos sein. Da geht es uns wie Leonardo da Vinci, der sagt, wie könnte ich diesen Jesus darstellen? Er übersteigt bei weitem alles. Selbst meine größten Künste können es nicht zum Ausdruck bringen, wer er ist. Wenn Jesus sagt, zu meinem Gedächtnis, dann meint er nicht zu seinem Totengedenken, sondern er, der auferstandene Herr. Er ist in unserer Mitte, gekreuzigt, gestorben und auferstanden. Wir erleben also die Gegenwart von Jesus, dem Herrn, wenn wir zu diesem Tisch des Abendmahls kommen, in einer ganz besonderen Weise. Und jetzt haben natürlich die Theologen über die Jahrhunderte diskutiert und gestritten, wie denn nun Jesus gegenwärtig wäre. Das sprengt ein bisschen den Raum heute Morgen, aber ein paar Worte muss ich dazu doch sagen. Die Worte der Transsubstantiation, also der Verwandlung von Wein und Brot in das tatsächliche Blut und Leib von Jesus, das ist die katholische Lehre der Messfeier. Und nicht unsere Lehre. In der Reformation hat man dann weiter gestritten um die Realpräsenz. Also nicht die Verwandlung, aber ist Jesus denn real präsent? Also ist dieses Brot und dieser Wein, ist darin eine reale Präsenz von Jesus? Eine Sichtweise, die wir als eher täuferisch geprägte in der Reformation, dann eher einem Zwingli anhängend, nicht vertreten würden. Für uns ist Brot und Wein, bleibt Brot und bleibt Wein. Die Gegenwart Christi ist seine Gegenwart. die in der Symbolik, in diesem Gedächtnis, so hat Jesus es formuliert, zu meinem Gedächtnis. Christus ist gegenwärtig, auch in einer besonderen Weise, wenn wir Brot und Wein zu uns nehmen. Aber Brot und Wein bleiben Brot und Wein in ihrer natürlichen Form. Und die Gegenwart Christi ist real für uns, weil er an diesem Tisch, es ist sein Tisch, wo er mit uns Gemeinschaft sucht, in der Erinnerung. Gemeinschaft mit Jesus, ein Mahl der Gemeinschaft. Und so stehen Brot und Wein symbolisch für das, was Jesus für uns getan hat. Es ist ein Mahl der Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft hat zwei Dimensionen. Sie hat die vertikale Dimension, also Gemeinschaft mit unserem Herrn, der gegenwärtig ist, wenn wir dieses Mahl feiern, in einer besonderen Form. Und in derselben Weise ist es auch eine horizontale Gemeinschaft. Und beides wird im Korintherbrief sehr, sehr deutlich gemacht. Paulus sagt im Kapitel 10, der Kelch, den wir segnen, ist das nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Blut, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist, so sind wir die vielen ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Da merken wir, es ist Gemeinschaft mit Jesus, aber wir miteinander haben Teil an dem einen Brot und an dem einen Kelch. Jetzt aus hygienischen Gründen haben wir ja viele kleine Kelche. Aber es geht eigentlich symbolisch in diesem Bild um diesen einen Kelch, diese Gemeinschaft, die uns darin verbindet. Gemeinschaft also mit Jesus. Im Abendmahl ist Jesus uns in diesem, uns auf das fokussieren, was er für jeden Einzelnen von uns getan hat, ganz besonders nah. Wir erinnern uns, Jesus, du hast alles für mich hingegeben. Wir begreifen, dass wir eingeladen sind, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wir begreifen auch, Jesus, was es dich gekostet hat. Du hast dein Leben für mich hingegeben. Du hast dich zerbrechen lassen, zerrieben, gestorben, damit daraus neues Leben entsteht. Du hast dich drücken, quetschen lassen, das Blut geflossen ist. Und so kann uns das Mahl eigentlich nur zu einer tiefen Hingabe zu Jesus führen. Hingabe zu dem, der alles für uns gab, der nichts zurückgehalten hat. Und gleichzeitig ist das Mahl auch die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Es ist ein Gemeinschaftsmahl, es ist eindeutig. Das heißt, du kannst das Mahl nicht alleine zu Hause für dich feiern. Punkt. Ja, einfach Punkt. Es ist ein Gemeinschaftsmahl. Zwei oder drei, ja, aber nicht alleine. Und es war auch bei den Korinthern so ein bisschen das Problem. Die erste Gemeinde, die hat nicht nur so das Mahl gefeiert wie wir, sondern die sind zusammengekommen, die haben gefestet, die haben gegessen. Und dann am Ende merkt man, da gab es dann eine Zeit, da hat man ganz bewusst nochmal das Brot gebrochen, den Kelch gereicht. Und da spricht Paulus an. Weil es war so, die Reichen, die mussten nicht so viel arbeiten, die konnten früh kommen, die haben dann schon mal kräftig zugelangt, ne? Die haben kräftig vom Wein getrunken, die waren besoffen, so muss es Paulus schreiben. Und die anderen, die dann kamen, die haben nichts mehr bekommen. Und er sagt, das ist ja furchtbar, wie ihr miteinander umgeht. Also wie ihr eure sozialen Spannungen miteinander lebt. Und da merken wir, im Kreuz da gibt es keine Trennung mehr. Und wenn wir zu diesem Tisch kommen, Jesus, er hat alles Trennende beseitigt. Epheserbrief macht es so deutlich. Er hat diese Scheidewand der Generationen, der Kulturen abgebrochen. Er hat alles vereint. Und wenn wir zu diesem Tisch kommen, dann bekennen wir uns zu unserer Schwester und zu unserem Bruder. Wir bekennen, dass wir zusammengehören, dass wir gemeinsam dieses Mahl mit Jesus und miteinander feiern. Und so sehen wir im Abendmahl auf Jesus, aber auch auf unsere Schwester und auf unseren Bruder. Jesu Wort ist ein Wort nicht an den Einzelnen, es ist an die Gemeinschaft gerichtet. Das ist mein Leib, der für euch. Das gilt jedem Einzelnen, aber in diesem Wahrnehmen gemeinsam sind wir verbunden. Noch ein Gedanke zu dem, wann sind wir unwürdig? Denn das spricht ja Paulus an. Wer nun unwürdig von diesem Mahl isst und trinkt, der wird schuldig. Und es sagt, der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Würdigkeit und Unwürdigkeit entscheidet sich nicht an der Schuld, die wir auf uns geladen haben. Es geht nicht um Vollkommenheit. Und auch nicht um Sündlosigkeit. Es geht im Mahl um Ehrlichkeit. Es geht darum, dass mir bewusst ist, vor diesen Gott kann ich nur treten, wenn ich ihn annehme als den Gott, der mir meine Schuld und Sünde vergibt. Der alles für mich getan hat. Und in dem ich erlöst und errettet bin. In dieser Haltung bin ich würdig. Es kann also keine gedankenlose Feier sein. Es kann auch nicht so sein, so nach dem Motto, Hauptsache ich habe Brot gegessen und Wein getrunken, also aus dem Kelch getrunken. Das macht Paulus sehr deutlich. In Kapitel 10 sagt er, die Israeliten, die haben auch vom Manna vom Himmel gegessen. Und haben auch aus dem Felsen, wo das Wasser herausgesprudelt ist, als ein Wunder getrunken. Aber trotzdem sind sie nicht ans Ziel gekommen. Also, es ist nicht in den Elementen, es ist in Jesus. Interessant ist, dass Paulus einen dreifachen Imperativ hat. Er sagt, der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und so trinke er von diesem Kelch. Ist doch interessant. Also, im Prüfen, da denken wir ja immer, wer darf denn jetzt am Mahl teilnehmen? Und da hat die Kirche viel Unrecht auch angerichtet. Es steht ja hier, der Mensch prüfe aber sich selbst, nicht der Bruder, die Schwester, der andere prüfe, du prüfst für dich selbst. Und was ist das Ergebnis der Prüfung? Heute feiere ich kein Mahl. Kann sein. Will aber Jesus nicht. Paulus sagt, der prüfe, bringe das mit seinem Herrn in Ordnung und wo nötig vielleicht auch mit seiner Schwester, mit seinem Bruder. Und so esse er und so trinke er. Da merken wir, das Ziel ist nicht verharren in meinem Unrecht, verharren in meiner Sturheit, verharren in meiner Unversöhnlichkeit, sondern das Gegenteil. Prüfen, um Gemeinschaft zu haben mit dem, der alles für uns getan hat. Ja, wir kommen zum Tisch des Herrn in die Gegenwart Jesu. Auf nicht würdige Weise heißt der Sache dessen, was Jesus getan hat, nicht angemessen. Nicht zu würdigen, was er für mich getan hat. Gemeinschaft mit Jesus, du bist für mich alles. Du hast mich errettet. Wir begegnen dem, der uns kennt. Wir sind vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch. Ich glaube, ein Abendmahl braucht auch so eine Zeit, wo ich reflektiere, wo ich darüber nachdenke, wie ist mein Leben und meine Beziehung mit diesem Herrn. Es ist eine Vertiefung, ich komme an diesen Tisch. Aber gleichzeitig nicht entfernt bleiben, sondern entkommen und sich daran freuen, auch in dieser Gnade und Vergebung, die darin für uns deutlich wird. Gnade und Vergebung und Erlösung ist nicht im Brot und Wein, aber in dem daran denken, was Jesus da für uns getan hat. Wir sollen das bewusst wahrnehmen, bewusst handeln, weil nichts ist stärker als etwas, das wir tun, das wir in unsere Hand nehmen, das wir in unseren Mund nehmen, das verdeutlicht nochmal so klar und innig Jesus. Der letzte Gedanke, ein neuer Bund. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut so oft der Ausdruck zu meinem Gedächtnis. Ein neuer Bund. Das ist doch genial. Der Bund Sinai, den Gott mit Volk Israel geschlossen hat, das war ein Bund der Gebote und der Gesetze. Da liest du da bücherweise. Nicht, dass Gottes Gebote, die 10 Gebote, aufgehoben wären. Aber aus uns heraus schaffen wir doch gar nicht Vollkommenheit, diesen Bund einhalten zu können. Und deshalb hat Jesus einen neuen Bund gemacht, einen vollkommenen Bund, in dem er ein für alle Mal sein Leben für uns gegeben hat. Und dass wir nicht beständig immer wieder uns anstrengen müssten, sondern wir dürfen kommen. Wir werden erneuert durch den Heiligen Geist und wir dürfen immer wieder kommen, auch mit unserer Schuld und Sünde. Es ist ein Zuspruch eines neuen Bundes. Wenn wir den Kelch zu uns nehmen, dann begreifen wir, Jesus, du hast was völlig Neues gemacht. Du hast mich neu gemacht. Und du hast mit mir einen Bund geschlossen. Der Kelch steht für die Einladung von Jesus, der dir heute Morgen ausspricht, ich liebe dich, ich will mit dir Gemeinschaft haben, ich bin bereit, einen Bund mit dir zu schließen. Willst du auch? Im Abendmahl, es ist wie so ein neues Versprechen, wie zwei Ehepartner sich immer wieder Liebe versprechen. So ist im Abendmahl dieses Versprechen, Jesus, du bist es, der mir sagt, ich bin treu, ich stehe zu dir, wo bist du? Und wir bekennen, wir bekräftigen, wir erneuern immer wieder neu diesen Bund, Gottes Kind sein zu dürfen. Und das Ganze tun wir im Ausblick, ja, wir verkündigen, bis er kommt. Verkündigen heißt, es ist uns nicht nur gut genug, dass wir zum Tisch des Herrn kommen können. Wir wollen, dass Menschen entdecken, dass sie eingeladen sind, zu Jesus zu kommen. Das verkündigen wir immer wieder neu, eingeladen. Und wir begreifen und verkündigen aber auch, ja, Jesus, du bist der Kommende. Nichts passiert, alles gut. Bin schon wieder oben. Jesus, du bist der Vollkommene. Und es wird einen Tag geben, da werden wir mit dir in Ewigkeit ein Mahl feiern, wie wir es noch nie gefeiert haben. Die Bibel nennt es das Hochzeitsmahl des Lammes. Ich habe schon manche Hochzeiten gefeiert. Manchmal so viel, dass ich genug hatte. Nicht aus der Familie, aber ne, also so, dass ich für mich auch da eine höhere Hürde gelegt habe. Aber die Familienhochzeiten ist ja was Gewaltiges. Aber es gibt eine Feier, die wird alles andere in den Schatten stellen. Mit Jesus Gemeinschaft zu haben. Und da sind wir jetzt heute Morgen. Denn hier sind wir sozusagen in der Vorstufe. Es ist das, was er uns zurückgelassen hat, in dieser Freude auf das, was auf uns wartet. Und da sind wir heute Morgen eingeladen. Jesus, Du hast dein Leben gelassen. Du hast dein ganzes Sein für uns hingegeben. Wir wollen jetzt zu uns hin, nochmal innerlich hinnehmen lassen. Ich hoffe, das ist in der Predigt passiert und muss nicht jetzt so nochmal passieren, aber dass wir nochmal wahrnehmen, welche großartige Moment wir haben, wenn wir miteinander Abendmahl feiern. Dass Jesus sagt, du bist eingeladen heute Morgen. Und weißt du, wenn du mit Jesus noch nicht unterwegs bist, dann gilt eigentlich jetzt die Einladung, dass er sagt, sag einfach ja. Nimm einfach an, dass ich für dich gestorben bin, dass ich dir deine Schuld und Sünde vergeben habe und sei du bereit, mich zum Herrn deines Lebens zu machen. Ich lade dich ein, prüf, bleib nicht fern, komm. Und so kann im Mahl auch so ein Bekenntnis sein, Jesus, ich nehme dich bewusst an als den, der für mich gestorben ist, der alles für mich gegeben hat. Aber wenn wir da noch nicht so weit sind, dann ist es einfach auch gut, das Mahl jetzt nicht zu feiern, weil es ist nicht einfach nur Brot und der Kelch. Da ist etwas von Christus gegenwärtig, wenn wir das miteinander feiern, und darum geht's. Aber freu dich daran, dass du eingeladen bist.